mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, stellen Sie sich vor, Sie machen einen Besuch auf dem Sinai. In einem der ältesten Klöster der Welt, dem Katharinenkloster. Seit dem 4. Jahrhundert, also 300 und irgendetwas, leben hier in der Wüste Mönche. Sie sind noch nie dort gewesen und sie stehen nun staunend vor dem, was sich über die Jahrhunderte, ja fast Jahrtausende dort erhalten hat. Sie stehen irgendwann vor dieser Ikone. Sie haben sie noch nie gesehen, sie stammt wohl aus dem 6. Jahrhundert, 500 irgendwas. Und obwohl sie diesem Mann noch nie begegnet sind, wissen sie sofort, wer es ist. Petrus. Woher wissen sie das? Er hält einen Schlüsselbund in der Hand. Das ist jetzt hier schon ein bisschen abgebröckelt da unten, deswegen sieht man es nicht mehr so genau. Das ist so das älteste Bild von Petrus mit den Schlüsseln, das ich gefunden habe. Immerhin 500 irgendwas. Auf diesem Bild sieht man es etwas deutlicher. Petrus mit Schlüsseln in der Hand. Ein Standbild aus Rom. Aus Rom? Vom Petersplatz. Vor dem Petersdom. Wo der Nachfolger von Petrus, jedenfalls der sich dafür hält, auf dem Thron sitzt. Wie kommt Petrus zu diesen Schlüsseln? Dieser Künstler der Renaissance hat es gemalt. Jesus überreicht Petrus die Schlüssel. Aber ganz ehrlich, ist das in einem evangelischen Gottesdienst das richtige Thema? Ist das nicht ein zutiefst römisch-katholisches Programm? Dieses Gemälde befindet sich immerhin in der Sixtinischen Kapelle im Zentrum der päpstlichen Macht. Das ist die Kapelle des Papstes im Papstpalast in Rom. Und mit dieser Kapelle und mit diesem Bild, was dort gemalt ist, wird der absolute Machtanspruch des Papstes ins Bild gesetzt. Dahinter, das soll wohl der Tempel aus Jerusalem sagen, also die Schlüssel machen deutlich, dieser Mensch, dem da die Schlüssel überreicht werden und sein Nachfolger, haben die Schlüssel des Himmelreiches. Jerusalem als die Zentrale, der Tempel in Jerusalem als der zentrale Zugang zu Gott. Was haben wir Evangelischen damit am Hut? Nun, die Sache ist ganz schlicht und einfach, die Geschichte steht in der Bibel. Und sie ist heute Predigttext für den zweiten Pfingsttag, an dem wir ja den Geburtstag der Kirche auch feiern. Also lesen wir doch einmal nach, was da steht und vielleicht auch was nicht. Jesus kam in die Gegend von Caesarea Philippi und fragte seine Jünger und sprach, wer sagen die Leute, dass der Menschensohn sei? Sie sprachen, einige sagen, du seist Johannes der Täufer, andere, du seist Elia, wieder andere, du seist Jeremia oder einer der Propheten. Er, Jesus, sprach zu ihnen, wer sagt denn ihr, dass ich sei? Da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist der Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, selig bist du, Simon, Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir auch, du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Ich will dir die Schlüssel des Himmelreiches geben, was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein. Und was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein. Herr Jesus, das ist jetzt dein Wort für uns heute Morgen. Schenke, dass wir recht hinhören, dass wir durch Urteile und Vorurteile hindurch hören, was du sagst. Amen. Ein reichhaltiges Gotteswort. Wir werden es nicht erschöpfend bedenken. Ich will aus den vielen Aspekten nur drei Aspekte herausgreifen und die die bewegen sich alle herum um die Frage nach diesen Schlüsseln. Was öffnen die Schlüssel? Wer bekommt die Schlüssel? Und wie funktionieren die Schlüssel? Also erste Frage, was öffnen die Schlüssel? Jesus spricht von den Schlüsseln des Himmelreiches. Jetzt weiß ich nicht genau, wie viele Witze Sie so kennen, vielleicht nicht auswendig, aber zumindest schon mal gehört haben. Ich glaube, es gibt unzählige viele Witze über diese Szene, dass Petrus nämlich an der Himmelspforte steht und den Menschen nach ihrem Leben die Tür zum Himmel öffnet oder verschließt. Ich erzähle jetzt keinen. Aber überlegen Sie mal, was da passiert. Da erzählen sich Menschen, die sich schon lange vom lebendigen Gott verabschiedet haben, einen Witz, der nur deswegen funktioniert, weil die ursprüngliche Geschichte in der Bibel steht. So sehr hat der christliche Glaube unsere Kultur geprägt, dass das bis in die Witze hineinragt. Und dass die Menschen, die selber schon von Gott kaum noch etwas wissen, noch ein Körnchen Wahrheit darin weitergeben. Das Körnchen Wahrheit ist ja doch, dass der Eintritt in den Himmel nicht für jeden offen steht. Darin stimmen die Witze mit dem Wort Jesu überein. In die Ewigkeit Gottes soll nur der hinein, der auch zu seiner Herrlichkeit passt. Wer besudelt ist mit der Sünde seines Lebens, ist hier fehl am Platze. So sagt der Herr der Welt, ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und darum bleibt die Ewigkeit für die verschlossen, die in ihrem Leben anderen Göttern gedient haben. Der Karriere, der Gesundheit. Herr Pfarrer, das Wichtigste ist die Gesundheit. Den Sternen. Ich denke immer, wer glaubt so einen Scheiß? Entschuldigung. Wirklich, das ist doch irgendwie, die Leute glauben es. Dem eigenen Ich, Hauptsache mir geht's gut. Irgendwas, was mein Leben so in den Griff nimmt, was mich so bestimmt, dass Gott darin nicht mehr das letzte Wort hat. Sünde, so sagt es die Bibel, macht dann das Leben unfrei. Manchmal erleben wir das ja ganz praktisch. Da wird in der Not eine Lüge geboren. So eine halbe Wahrheit, wie wir sagen. Und damit das nicht aufgedeckt wird, muss schon gleich die nächste Lüge hinterher, damit die erste nicht auffliegt. Und ehe man sich's versieht, ist man gefangen in einem Netz von Wahrheiten und Halbwahrheiten und halben Lügen. Und bei jeder Begegnung muss ich mich fragen, wer weiß, wie viel von dem, was ich gesagt habe. Ich bin nicht mehr frei. Merken Sie das? Gefesselt in ein Netz von Sünde. Oder es gibt Streit in der Familie. Irgendwas läuft anders, als ich es mir vorgestellt habe. Schnell ist dann Kritik geäußert. Und leicht ist etwas Verletzendes dabei. Enttäuscht und zornig gibt es Widerworte. Die Widerworte sind meistens ein Stückchen härter und ein bisschen lauter. Und irgendwann knallt die Tür, wenn einer zornbebend davonrennt. Und dann ist das Gespräch zu Ende. Das Miteinander hat einen Knacks. Jeder beharrt auf seinem Recht. Sünde nimmt gefangen. Und der Bewegungsspielraum wird eng. Das lösende Wort heißt Vergebung. Nur Vergebung kann den Teufelskreis der Sünde durchbrechen. Der Schlüssel, der die Fesseln der Sünde löst, heißt, ich vergebe dir. Wer Vergebung anbietet, muss aber runter. Runter von dem hohen Ross des Rechthabens. Er muss es zulassen. Ja, meine Rechte sind verletzt. Ja, der andere hat tatsächlich gelogen. Aber ich gebe das jetzt ab und ich lasse es ruhen und ich trage es ihm nicht mehr nach. Du, lass uns einen Neuanfang machen. Ich will dir vergeben. Und das, was unter uns Menschen so notwendig und heilsam ist, gilt erst recht für unseren Gott. Er ist bereit, bei uns Gnade vor Recht ergehen zu lassen. Er bietet Vergebung an durch Jesus. Das Urteil seines gerechten Gerichts trifft ihn. Er trägt unser Unrecht und wir bekommen seine Unschuld. Wir werden frei von den Fesseln der Sünde. Das ist Gottes Vergebung. Nicht nur ein Wort, sondern eine Tat. Der Weg in den Himmel wird frei. Er ist frei. Der Schlüssel, der uns von unserer Sünde befreit, öffnet darum die Himmelstür. Wer Jesu Vergebung annimmt, ist gleichzeitig schon mittendrin in der Herrschaft Gottes. Nicht erst nach dem Tod, wie in den Witzen, sondern er lebt schon heute unter der gütigen Herrschaft Jesu. So beginnt das Himmelreich schon heute. Was öffnen die Schlüssel, die Fesseln meiner Sünde und die Tür zum Himmelreich? Daran schließt sich die zweite wichtige Frage: Wer bekommt die Schlüssel? Nun, die Frage ist zunächst einmal ja einfach zu beantworten. Die Schlüssel gehören dem Hausbesitzer. Und er entscheidet, wem er die Tür öffnet und wen er lieber nicht hineinlässt. Sofern Sie Haus-, Wohnungs- oder Zimmerbewohner sind, gilt das für Sie auch. Da kann nicht einfach jeder rein, ganz schlicht und einfach. Und so sagt es Jesus an anderer Stelle in der Bibel in Offenbarung 1: Ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Er ist der Schlüsselbesitzer. An Jesus kommt darum keiner vorbei. Nicht nur, weil er der Herr ist, der das Sagen hat, sondern weil er der Einzige ist, der den Kerker der Hölle öffnet und den Freispruch von unseren Sünden erwirkt. Keine andere Macht der Welt als Jesus hat die Schlüssel in der Hand. Und ich finde das so ungeheuer tröstlich. Der hier die Schlüsselgewalt hat, ist kein grausamer Despot, sondern der bereit ist, für mich zu sterben. Er meint es gut mit mir. Aber nun müssen wir noch einmal auf unsere Bibelstelle hören. Jesus sagt ja nicht, ich habe die Schlüssel, das sagt er in Offenbarung 1, sondern hier sagt er jetzt, ich will dir die Schlüssel des Himmelreiches geben. Jesus gibt die Schlüssel also weiter an einen Menschen. Und da sträuben sich ja zumindest bei mir alle Nackenhaare. Jesus, weißt du, was du da tust? Ist das nicht viel zu gefährlich? Du weißt doch, wie das ist, wenn Menschen Macht bekommen. Das macht schnell selbstzufrieden und überheblich und am Ende auch ist der Missbrauch so naheliegend. Und die Geschichte scheint dem Einwand recht zu geben. Es sind ja nicht nur die Päpste, die sich eine zweifelhafte Macht zugelegt haben und bei ihren Entscheidungen über Himmel und Hölle den Blick ins Wort Gottes allzu oft vergessen haben. Es gibt ja auch genug evangelische Päpste, die sich in eigener Macht über andere erheben, auch wenn sie nicht die beiden Schlüssel im Wappen führen, wie der Bischof von Rom. Aber überlegen wir nochmal, worum geht es eigentlich bei diesem Schlüsselamt? Es geht um das Wort von der Versöhnung. Es geht darum, dass Menschen von der Vergebung erfahren, die Jesus für sie am Kreuz auf Golgatha erwirkt hat. Diese Nachricht soll hin zu den Menschen. Und darum sucht sich Jesus andere Menschen aus, die seine Vergebung weitertragen. Er selbst ist sichtbar in die himmlische Herrlichkeit zurückgekehrt. Aber sein Wort soll um die Welt laufen. Und darum erwählt sich Jesus Boten, Zeugen für diesen großen Auftrag. Ja, er geht damit ein Risiko ein. Pah, sagen wir, das ist doch auch nur ein Mensch. Woher will ich denn wissen, dass das von Gott ist, was er da zu sagen hat? Woher will er das denn wissen, dass er im göttlichen Auftrag unterwegs ist? Aber so ist unser Gott. Er geht die größten Risiken ein, nur um uns zu erreichen. Er benutzt keine Engel, um sein Versöhnungswort zu sagen. Wir müssen nicht, wir haben es gestern in einem Seminar zum Thema Heiligen Geist überlegt, wir müssen nicht erst eine himmlische Sprache lernen und uns in irgendwelches Engelisch irgendwie hinaufdrehen. Ja, so eine Engelssprache, damit wir die himmlischen Botschaften hören können. Sondern Gott kommt runter, er spricht unsere Sprache, er spricht Mittelfränkisch oder was auch immer ihre Muttersprache ist. Er spricht Alltagsgriechisch mit den Freunden im alten Orient. Er spricht unsere Sprache, er benutzt Menschen. Von Mensch zu Mensch wird weitergesagt, sodass es jeder verstehen kann. Um das Wort von der Vergebung zu verstehen, brauche ich keine Dolmetscher in irgendein Englisch. Wer euch hört, sagt Jesus, der hört mich. Im menschlichen Wort seiner Nachfolger ist Jesus durch seinen Geist gegenwärtig. Aber nun sucht sich Jesus ja nicht irgendeinen Menschen aus, sondern Petrus. Hat also der Papst doch recht, wenn er die Vergebungsvollmacht für sich beansprucht? Hören wir noch einmal genau hin. Jesus fragt, wer er sei. Wen fragt er? Alle seine Jünger. Sie sind alle gefragt. Und dann antworten, ich sage es jetzt mal alle, aber wie? Durch ihren Sprecher, Petrus. Ja, alle gleichzeitig geht nicht, das wissen wir schon im Gottesdienst, das funktioniert nicht. Wir haben schon Mühe, gemeinsam zu singen, das ist schon gerade mit Melodie und Instrumentbegleitung geht's. Aber gemeinsam reden funktioniert nicht, also meldet sich einer, der Sprecher, antwortet auf die Frage an alle. Schon darin deutet sich an, dass Jesu Beauftragung zum Binden und Lösen nicht nur dem einen gilt, sondern allen Jüngern. Und zwei Kapitel später wird das bestätigt. Da sagt Jesus zu allen 12, was ihr auf Erden binden werdet, soll auch im Himmel gebunden sein. Und was ihr auf Erden lösen werdet, soll auch im Himmel gelöst sein. Jesus beauftragt also nicht nur den einen Petrus, sondern alle Apostel damit, den Menschen die Vergebung Gottes zu bringen. Es soll kein Zufall sein, dass jemand davon hört. Und darum organisiert Jesus den Auftrag der christlichen Mission. Seine Beauftragten bringen die Botschaft weiter. Und jeder, der sie empfangen hat, wird wieder zum Botschafter Jesu. Es geht bei den Schlüsseln also um die Vergebung für unsere Schuld. Und Petrus bekommt stellvertretend für alle Christen den Auftrag, das weiterzugeben. Wir haben es eben im Johannesevangelium noch einmal aus dem Munde Jesu gehört. Und jetzt bleibt noch die dritte und letzte Frage. Wie funktionieren eigentlich die Schlüssel? Oder konkret, wie kommt die Vergebung, die Jesus uns anbietet, zu uns hin? Das Erste, was es hier zu sagen gilt, haben wir schon angedeutet. Jesus sendet seine Jünger, uns Christen, mit dem Wort von der Vergebung in die Welt. Darauf wird jeder Pastor in Deutschland verpflichtet. Das soll er tun, den Menschen zurufen, lasst euch versöhnen mit Gott, nehmt das Geschenk der Vergebung in Anspruch. Heute, gebt euch nicht mit weniger zufrieden, so ein bisschen Christlichkeit. Nein, Jesus will nicht die Fesseln eurer Schuld ein kleines bisschen verlängern, sodass ihr ein bisschen mehr Spielräume habt, damit ihr mit etwas leichterem Gewissen herumlaufen könnt. Nein, Jesus ist für eure Schuld ganz gestorben. Lasst euch aus dem Gefängnis herausholen. Jesus schließt die Tür auf und ihr werdet frei. Und wer dieses Wort annimmt, dem gilt dann das Versprechen Jesu, was auch du auf Erden lösen wirst, das soll auch im Himmel gelöst sein. Das Wort oder die Predigt des Wortes Gottes ist also immer mehr als nur menschliche Rede. Jesus gibt uns Vollmacht, in seinem Namen zu reden, in seinem Namen Sünde zu vergeben. Und wer das erfährt, der kann getrost wissen, hier hat Gott selbst geredet. Ich bin nicht nur von meiner Sünde erlöst, weil der Pfarrer es sagt oder irgendein Mitchrist, sondern weil es von Gottes Seite her für alle Zeit und Ewigkeit gilt. Jesus hat es zugesagt. Das gilt. Wenn wir also im Gottesdienst unsere Schuld bekennen, uns ein Vergebungswort der Heiligen Schrift stellen, unter uns Vergebungswort der Heiligen Schrift stellen, dann dürfen wir wissen, hier wirkt der lebendige Gott. Was wir hier auf Erden lösen, das gilt auch im Himmel. Aber wir müssen noch einen genaueren Blick auf eins unserer Bilder werfen, denn der Petrus hat nicht nur einen Schlüssel, sondern zwei. Er soll nicht nur lösen, aus Schuld befreien, sein Dienst hat auch eine Kehrseite. Wer sich dem Wort von der Versöhnung durch Jesus verschließt, hat keinen anderen Weg frei zu Gott, an Jesus und seinem Wirken vorbei gibt es keine Erlösung. Wer Jesus ausschlägt, bleibt gebunden an seine Schuld. Dafür steht der zweite Schlüssel. Das ist nicht nur das Aufschließen, sondern auch das Zumachen ist. Wir bleiben im Gefängnis der Sünde stecken. Aber damit wir das Heil Gottes nicht verpassen, kommt uns Jesus noch einen Schritt weiter entgegen. Das Wort von der Vergebung wird nicht nur hörbar, jetzt meinetwegen in dieser Predigt, sondern es wird auch spürbar, sichtbar. Darum hat Jesus Tauf und Abendmahl eingesetzt, damit wir es sehen und schmecken können, wie gnädig der Herr ist. Nun ist es ja so, dass wir so in unserem Kontext des Pietismus mit Taufe und Abendmahl manchmal so unsere Probleme haben. Und wir haben sie oft zur Seite geschoben, weil es ja auch manchen Missbrauch gibt. Und wir müssen aufpassen, dass wir mit dem Missbrauch nicht auch das, was Jesus will, das Gute, was darin liegt, dass wir es nicht auch wegschieben und verpassen. Denn darum feiern wir doch regelmäßig auch hier im Gottesdienst miteinander das Heilige Abendmahl. Darum nehmen wir uns auch in der Schwesternschaft immer wieder Zeit dafür, damit wir es schmecken und fühlen, dir ist deine Schuld vergeben. Es gibt so viele Menschen, die im Moment nach Erfahrung fragen, nach irgendwelchen außerordentlichen Ereignissen. Hier haben wir eine Erfahrung, die Gott uns gönnt. Er sagt, da wird es spürbar für dich. Du bist gemeint, ganz persönlich. Und dir gilt mein verlässliches Wort. Darüber wollen wir dann in unserer Predigtreihe am 7. Juli nochmal weiter nachdenken, über das Abendmahl. Das können wir jetzt kürzer fassen. Aber greifbarer kann ich Vergebung nicht erfahren als beim Abendmahl. Nur manchmal gibt es Dinge in meinem Leben, die liegen bei mir so quer, dass ich sie auch beim Abendmahl nicht richtig loswerde. Ich müsste mal mit jemand darüber reden. Es gibt auch in unserer evangelischen Kirche ein altes Mittel, in dem mir im persönlichen Gespräch die Vergebung Gottes zugesagt wird. Wir nennen es traditionell Beichte. Und das ist wieder nicht eine römisch-katholische Erfindung, sondern ein gutes biblisches Mittel. Darum soll es in unserer Predigtreihe im August gehen. Also Sie merken schon, ich lade kräftig ein, Anfang Juli wiederzukommen und spätestens Anfang August wieder. Es geht um den Schatz des persönlichen Zuspruchs, der Lossprechung von meiner Sünde. Gott gibt uns, ja, er lässt uns nicht alleine, er geht uns noch nach. Auch da, wo wir an der Himmelspforte da bei diesem Petrus stehen und sagen, ich weiß nicht so richtig. Ist das nicht wunderbar, wie viel Mühe sich Jesus macht, damit wir Anteil bekommen an der Vergebung, damit sich für uns der Himmel öffnet? In seinem Wort, in der Predigt hören wir davon. Im öffentlichen Bekenntnis, im Gottesdienst werden wir freigesprochen. Im Abendmahl können wir es schmecken und in der Beichte wird es uns ganz persönlich zugesagt, dir sind deine Sünden vergeben. Das ist das Schlüsselamt, das Jesus seiner ganzen Gemeinde mitgibt. Es macht uns froh und frei, heute und für alle Ewigkeit. Amen.